Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigt und mehr. Heute geht es um eine Geschichte, die am und im Meer spielt. Zunächst einmal aber bete ich mit uns mit Worten aus Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Stadt, Land, Fluss kennen Sie alle und haben es bestimmt schon alle gespielt. Mir kam dieses Spiel beim Lesen des Predigttextes in den Sinn. Denn hier geht es um eine Stadt, um das Land, ein Gewässer, ein Name mit Bedeutung, ein Tier, ein Fortbewegungsmittel. Hören wir jetzt also diese längere Geschichte aus dem Alten Testament, mit der man einen ganzen Zettel Stadt, Land, Fluss ausfüllen könnte. Ich lese uns die ersten zwei Kapitel aus dem Buch Jona. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Flut mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, das Jona-Buch ist eines aus den 12 Prophetenbüchern, aber es bildet darin eine besondere literarische Gattung, weil es keine Sammlung von Prophetenworten ist, sondern eine biblische Erzählung, ja eine Lehrerzählung über einen Propheten, seine Sendung und seine Belehrung durch Gott. Es ist in der Perserzeit, womöglich sogar erst in der hellenistischen Zeit, aufgeschrieben. Wer ist dieser Jona? Hilft uns die Bedeutung seines Namens weiter? Jona ist nach der Taube benannt, denn das genau bedeutet sein Name, Taube. Die Taube gilt als leicht zu betörender, einfältiger und ängstlicher Vogel. Und es sieht so aus, als hätte er den Namen zurecht. Das, was Gott da von ihm verlangt, das kann er nicht und will er nicht. Ausgerechnet Ninive, die Stadt, die für die Menschen im alten Israel der Inbegriff für Bosheit und Gottesferne ist. Und da soll er predigen? Nein, das ist zu viel für Jona. Wann hat er gelebt? Es ist wohl jener Jona ben Amittai gemeint, der nach dem 2. Buch Könige die Wiederherstellung der alten israelitischen Nordgrenze durch König Jerobeam II. Vorhergesagt hat. In der biblischen Zeitrechnung ist somit die Zeit des Jona vor oder während der Regierungszeit Jerobeams II. Anzusetzen. Allerdings werden im Jona-Buch Name, Nationalität und Gott des Königs von Ninive nicht genannt, sodass die Erzählung dementsprechend auch nicht in einer bestimmten Zeit verankert ist. Wo kommt Jona her? Vom Land. Wir würden sagen, aus einem kleinen, unbedeutenden Kaff im Hinterland. Vielleicht hieß es Gethhefer, so liest man es in manchem Lexikon. Wobei Kaff nicht despektierlich gemeint ist, sondern das ist der hebräische Name für ein Dorf. Jona, der einfache Landmensch, erhält den Auftrag, geh in die große Stadt. Ich schweife einmal ganz kurz vom biblischen Geschehen ab. Lange Zeit hatten wir die Landflucht. Aussterbende ländliche Regionen, leerer werdende Dörfer, die großen Städte, da spielt das Leben. Wenn nicht in der Stadt wohnen, dann wenigstens am Rand im Speckgürtel und wenn es geht, mit Straßenbahnanschluss. Heute, spätestens mit Corona, beginnt so etwas wie ein Städtesterben und eine Flucht aufs Land. Kommen wir also zu den im Jona-Buch erwähnten Städten. Ninive. In den Mitteilungen über Nimrod in Genesis wird Ninive als eine der mesopotamischen Königsstädte genannt, also von Assyrien. Eine große Stadt mit Festung, Stadtmauern und Palast, am östlichen Ufer des Flusses Tigris gelegen. Eine der ersten Millionenstädte in der Weltgeschichte. 3 Tage braucht es, um sie zu durchschreiten. Obwohl es in der Stadt Händler gibt, hat sie ihren Reichtum nicht nur auf kommerziellen Wege gewonnen, sondern auch durch Raub. Sie wird deshalb auch Blutstadt genannt. Assyrien war die erste Großmacht, deren Herrschaftsstreben Israel zu spüren bekam. Es wurde samt seiner Hauptstadt Ninive zum Symbol aller späteren Großmächte, unter denen Israel zu leiden hatte, und darüber hinaus aller gottfeindlichen Mächte. Die zweite Stadt, Jaffo, eine pulsierende Seehafenstadt in der damaligen Zeit. Auch heute ist Jaffa, so ihr jetziger Name, eine der schönsten Städte Israels. Auf einer meiner Israelreisen durfte ich sie besuchen und fand sie wunderschön. Sie liegt am Mittelmeer in reisetechnisch guter Lage. In einer Seehafenstadt ist ja immer etwas los. Pulsierendes Leben, Umschlagplatz für Waren, ständig geschieht etwas. Schiffe aus aller Welt sind zu sehen. Jeden Tag gibt es etwas Neues. Eine Seehafenstadt ist ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen, ein Ort voller Sehnsucht und das Tor zu einer anderen Welt. Deshalb geht Jona hin, von dort will er in die andere Welt. Nach Tarsis. Dreimal wird dieses Tarsis erwähnt. Dahin will Jona fliehen. Nur weg, weit weg von Gott. So weit wie irgendwie möglich. Also nach Tarsis. Denn diese Stadt liegt am anderen Ende der Welt. In Spanien. In der Nähe von Gibraltar. Das andere Ende des Mittelmeeres ist das Ende der damaligen Welt. Da flüchtet einer übers Mittelmeer. All seine Hoffnung liegt in dieser Flucht übers Wasser. Er zahlt kräftig für die Überfahrt, aber das ist ihm egal. Aber sein Vorhaben scheitert kläglich bzw. grandios. Jona geht letztlich über Bord. Wird er, wie so viele andere, im Mittelmeer ertrinken? Oder gibt es eine Seenotrettungsaktion für ihn? Sea-Watch. Ja, runter nach Jaffo in den Hafen und dann runter ins Schiff, in den Laderaum, ins Dunkle, wo der Himmel nicht hinschaut und dann runter in tiefste Tiefen. Hat Jona denn nicht Psalm 139 gelesen? Wohin könnte ich fliehen vor deinem Angesicht, heißt es da. Wir haben es eben gebetet. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, würde ich also mit dem Ostwind im Rücken bis an die westliche Kante der Erdscheibe, bis ans Ufer des Urmeeres fahren, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Weiß Jona das nicht? Jona in der totalen Gottesferne, tief unten im Ozean, vergessen von allen Menschen, in der stinkenden Dunkelheit, in der letzten Stille. Jener Ort, von dem sein Kollege, der Prophet Micha, nur ein paar Jahre später sagen wird, Gott wird alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Und dort geschieht das Wunder. Es ist uns in einem Gebet, einem Psalm überliefert, der schöner nicht sein könnte. Nicht Gott eröffnet jetzt das Gespräch, sondern Jona. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und dann steht da, und er antwortete mir. Jona hatte Gott nicht geantwortet. Wie oft hat Gott vielleicht nach uns gerufen und wir haben nicht geantwortet? Gott antwortet. Wir wissen nicht, was genau Gott antwortet, aber wir beobachten, Jona hat keine Angst mehr. Nicht mehr vor Gott, nicht mehr vor sich selber und auch nicht mehr vor seinem Auftrag. Kommen wir zu der Kategorie Tier in unserem Stadt-Land-Fluss-Spiel. Was tragen wir bei Tier ein, außer Taube? Etwa Wal? Manche Christenmenschen führen Debatten darüber, ob sich die Jona-Geschichte denn so, wie sie dasteht, auch zugetragen habe. Dann geht es auch um die Biologie des Fisches. Und dann ist das möglich? Und der Schlund breit genug? Und ernähren sich die Wale nicht von kleinstem Plankton? Naja, beim Pottwal könnte es gehen. Der kann auch einen ganzen Hai verschlucken. Und irgendwann im 19. Jahrhundert in der Karibik wurde mal ein Fischer verschlungen und wieder ausgespuckt. Und ist da im Magen des Fisches genug Sauerstoff drin für 3 Tage? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Warum? weil mich die Jona-Geschichte berührt und fesselt, wie ein spannender Film oder ein rasantes Buch, und weil ich verstehe, was die eigentliche Intention, die Botschaft ist. Und da ist es egal, was für ein Fisch es ist. Er ist unten in der Tiefe und Gott spricht. Und da ist auch die letzte Szene. Am dritten Tage, ausgespuckt. Jona ist wieder da, aber ist nicht wieder der Alte. Er hat sich verändert. Das, was er erlebt hat, hat Spuren hinterlassen. Mit einmal kurz durchschütteln ist es nicht getan. Und plötzlich ist die Geschichte hochaktuell. Corona, gefangen in der Pandemie. Bei uns, aber aufgepasst, nur bei uns, nicht in anderen Kontinenten, scheint es gerade zu enden. Und nachdem wir verschlungen waren, erwacht das Leben. Wir werden ausgespuckt. Und nun? Machen wir es wie Jona? Das Leben neu sortieren? Die Laufrichtung ändern? Der Auftrag an Jona steht immer noch im Raum. Den ist er durch seine Fluchtaktion nicht losgeworden. Jona, geh nach Ninive. Wie ist es bei uns? Hören wir auf Gottes Stimme? Hören wir Gottes Stimme? Amen. Ich bete mit uns. Dein Wort, Ewiger, verwandelt die Welt. Du sprichst und Neues wird. Erbarme dich und sprich heute. Sprich dein heilendes Wort, Lebendiger, zu den Kranken, zu denen, die von Angst beherrscht werden, zu den Müden und Erschöpften. Dein Wort und dein Atem schenken Leben. Erbarme dich und sprich heute. Sprich dein tröstendes Wort, Liebender, zu den Trauernden, zu denen, die ihr Vertrauen verloren haben, zu den Enttäuschten und Verlassenen. Dein Wort und deine Liebe schenken Leben. Erbarme dich und sprich heute. Sprich dein mächtiges Wort, Gerechter, zu den Machthabern, zu denen, die Gefängnistüren öffnen oder schließen, zu den Kriegsherren und Befehlshabern. Dein Wort und deine Gerechtigkeit schenken Leben. Erbarme dich und sprich heute. Sprich dein mutmachendes Wort, Gütiger, zu unseren Kindern, zu denen, die sich zu dir bekennen, zu deiner Kirche und allen, die dich suchen. Dein Wort und dein Geist schenken Leben. Erbarme dich, du dreieiniger Gott. Auf dich hoffen wir, dir vertrauen wir, deinem Wort glauben wir. Sprich heute und alle Tage. Ich bete mit uns das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Seien Sie Gott befohlen, wo und wann immer auch Sie mich gehört haben. Jörg Seiter.